Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Geli Hensoldt. Unser Thema: Ausverkauft. Deutschlands Möbelbranche in der Krise. Es war einmal ein Wirtschaftswunderland, das hieß Deutschland. Da sparten die Menschen jahrelang für ein Möbelstück, saßen gemütlich und stolz im Sofa Made in Germany, servierten Kaffee und Kuchen auf eleganten Nierentischchen, kochten Hausmannskost in deutschen Markenküchen und schliefen in maßgefertigten Betten. Doch das ist lange her. Mittlerweile sind die Möbel in deutschen Häusern und Wohnungen oft Massenware, schon lang nicht mehr Made in Germany. Der deutsche Möbelmarkt wird überrollt von Tischen, Schränken und Wohnlandschaften aus dem Ausland. Der Umbruch hat viele Hersteller kalt erwischt. Traditionsunternehmen müssen Arbeitsplätze abbauen, viele mittelständische Betriebe sind bereits abgewickelt. Wolfgang Brauer war zu Besuch beim Traditionsunternehmen Kettenacker in Oberschwaben und hat mit dem Inhaber über die Situation der deutschen Möbelproduktion gesprochen.
Das Geschäft brummt beim Möbelhersteller Kettenacker in Dürmentingen in der Nähe von Biberach. Seit 2 Wochen müssen die meisten Mitarbeiter des Regale- und Schranksystemherstellers sogar 1 Stunde am Tag länger arbeiten. Christian Stritzelberger legt nur noch die Regalplatten in die riesige, 35 Meter lange Maschine und den Rest erledigt der Roboter.
Also ich sage immer, ein Teil darf nur noch so, wie ich es auch zu Hause will. Ich gucke aufs kleinste Teil, ich lasse einfach etwas durch, wo es scheiße ist, deutsche Zeit.
Obwohl sich die Firma Kettenacker Manufaktur nennt, ist die Produktion hochindustriell. Jedes Regal und jeder Schrank wird erst nach der Bestellung durch die Möbelhäuser vor Ort individuell gefertigt. Die Firma arbeitet nur mit Möbelhäusern direkt zusammen, die großen Discounter beliefert sie nicht. So konnte die Firma mit 90 Mitarbeitern und 13 Millionen Euro Jahresumsatz ihre Produktion in den letzten 7 Jahren um über 60% erhöhen. Aber der schwäbische Hersteller steht nicht für die gesamte deutsche Möbelindustrie, die im vergangenen Jahr knapp 20 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat. Firmenchef Wolfgang Kettenacker.
Das letzte Jahr hat gezeigt, 2015, dass wir doch eigentlich eine relativ stabile Entwicklung haben. Aber immer wenn man davon redet, dass sich die Branche mit 6,2% positiv entwickelt hat, dann muss man das doch im Detail differenziert sehen. Wir lagen über dieser doch sehr guten Entwicklung. Es gibt aber auch viele, die lagen deutlich drunter und einige haben trotzdem verloren.
So sind auch 2015 wieder 15 deutsche Möbelhersteller vom Markt verschwunden. Und dieser Trend hält schon viele Jahre an. Im Jahr 2005 gab es in Deutschland noch 580 Möbelfabriken, jetzt nur noch 500. Die allermeisten sind Mittelständler. Ein Grund für die Pleite vieler Möbelproduzenten ist der harte Preiskampf im Möbelhandel. So locken gerade die Möbeldiscounter mit immer neuen Rabattaktionen. Und diesen Preisdruck geben sie an die Hersteller weiter.
Man darf ja nur mal gucken, was sich da in diesem Volumenmarkt rein im Handel abspielen. Ist es noch glaubwürdig, wenn jeden Tag in jeder Tageszeitung Prospekte rausfallen, wo das Größte noch nicht mal die Preise sind, es sind immer die Rabatte. Und da muss ich sagen, von welcher Basis aus wird gerechnet?
Schuld daran seien aber auch die großen Möbeleinkaufsverbünde, die eine große Marktmacht haben und die Preise diktieren können. Ohne den Handel kommen die meisten Hersteller nicht aus. Deshalb begeben sich viele Produzenten in die Hände der Verkaufsverbünde, die dann die Möbelhäuser und die Discounter beliefern. Ein weiterer Grund für den Niedergang der deutschen Möbelindustrie ist der hohe Importdruck. So wurden zur Jahrtausendwende nur 27% der in Deutschland verkauften Möbel eingeführt. 15 Jahre später waren es schon 61%, also mehr als doppelt so viel. Die Ware kommt aus Polen, Tschechien, Ungarn, Litauen, aber auch aus Indonesien und China. Aber es gibt auch durchaus eine Handvoll mittelständische deutsche Hersteller, die im ruinösen Massenmarkt bestehen können und auch für IKEA produzieren, weiß Wolfgang Kettenacker, der auch im Verband Holz und Kunststoff Baden-Württemberg ist.
Da macht ein Hersteller zigtausend Billigregale im Jahr. Da sind die Deckungsbeiträge gering, aber da macht es dann eben das Volumen. Da darf auch kein Fehler laufen. Wenn da ein Ding schief läuft oder ein Tag eine schlechte Produktion, dann ist wahrscheinlich die Marge für einen Monat dahin. Aber es ist nicht unser Thema.
Denn Wolfgang Kettenacker setzt weiter auf Individualität und hochwertige Produkte ohne Preisdiktat der großen Einkaufsverbünde.
Doch immer mehr Möbelfabriken sind, im Gegensatz zu der schwäbischen Firma, mittlerweile abhängig von diesen Verbänden, die für die großen Möbelhändler einkaufen. Ketten wie IKEA, Höffner oder XXX Lutz nutzen ihre Marktmacht aus und drücken die Herstellerpreise so weit wie es geht, auch mit Verweis auf ausländische, günstigere Produzenten. Die Konkurrenz durch Importe aus dem Ausland steigt von Jahr zu Jahr. Vielen deutschen Unternehmern fehlt zudem das Geld, um in neue Produktionsstätten zu investieren. 1000 Kilometer weiter östlich in Polen sieht das ganz anders aus. Im polnischen Jasło beispielsweise steht eine der modernsten Möbelfabriken Europas. 29 Millionen Euro hat die polnische Firma Novistil hier investiert. Da können deutsche Produzenten nur neidvoll zugucken. Das weiß man auch bei Novistil, bestätigt Vorstandsmitglied Maria Lasek.
Ja, es gibt natürlich Grund, neidisch zu sein. Wir haben die neueste Technologie, um unsere Philosophie umzusetzen. Wir produzieren nicht auf Lager, sondern fertigen Einzelbestellungen hintereinander weg. Das ist mit der Anlage gar kein Problem. Sie garantiert uns gute Qualität zu niedrigen Produktionskosten und wir können Kundenwünsche exakt und schnell realisieren.
Die Exporte der polnischen Möbelindustrie wachsen und wachsen. Ein Drittel der Ausfuhren geht nach Deutschland. Henryk Jarczyk ist unser Korrespondent in Polen, in Warschau. Ihn habe ich gefragt, wie sich der Erfolg der polnischen Möbelindustrie erklären lässt.
Das ist zunächst einmal der Preis, ganz klar. In Deutschland hat der Konsument offenbar mittlerweile begriffen, Möbel müssen nicht unbedingt teuer sein oder ich muss nicht unbedingt wahnsinnig viel Geld ausgeben, um ein paar schöne Möbelstücke zu haben. Polen hat sehr viel Holz, direkt vor der Tür. Und insofern hat die Möbelindustrie es sehr, sehr leicht, hier mit diesem Ursprungsmaterial zu arbeiten und spart sich auch hier Kosten.
Wie sind denn die Lohnkosten in Polen im Vergleich jetzt auch zu Deutschland?
Wir rechnen immer ungefähr 1:4. Der deutsche Arbeitnehmer verdient das Vierfache des polnischen Arbeitnehmers.
Polnische Möbelfabriken, das zeigt ja auch das Beispiel der Firma Novistil, rüsten derzeit massiv auf, auch mit Geldern der Europäischen Union. Das Werk von Novistil beispielsweise hat die EU mit fast 10 Millionen Euro subventioniert. Zum Ärger der hiesigen Möbelindustrie. Die EU subventioniere die polnische Möbelindustrie auf Kosten der Deutschen, heißt es da. Was sagt man denn in Polen zu dieser Kritik?
Da sagt man, wir kaufen Roboter, wir kaufen Maschinen. Aber diese Maschinen kaufen wir im Ausland, meistens in Deutschland. Das heißt, es findet auch ein Rückfluss statt, dieses Geldes. Mit anderen Worten, wir investieren in Polen, um hier eine Produktionsstätte aufzubauen mit europäischem Geld. Aber dieses Geld geben wir nicht auf polnischem Markt aus, sondern größtenteils auf deutschem Markt. Damit schließt sich wiederum der Kreis.
Schauen wir uns doch noch mal kurz genauer an, für wen oder für welche Unternehmen die polnische Möbelindustrie produziert.
Also es sind in erster Linie natürlich die Schweden mit ihrem großen Imperium, die hier beliefert werden. Dann haben wir natürlich aber auch eine Palette von Designermöbeln. Man kann durchaus sagen, Polen bedient den Massenwarenmarkt, jawohl, aber sie sitzen unter Umständen jetzt auch auf einem Stuhl, der aus polnischer Hand stammt und sei es nur das Design oder eben nur die Produktion.
Gibt es denn jetzt schon so einen Trend, dass man nicht mehr in Polen produziert, sondern in noch billigere Billiglohnländer geht?
Also im Moment scheint es nicht der Fall zu sein. Momentan haben wir Zuwächse zu vermelden. Aber Sie haben vollkommen recht. Der Trend geht Richtung Osten und damit meine ich nicht Osteuropa, sondern eben den asiatischen Raum.
Jetzt sitzen Sie gerade in Ihrem, hoffe ich, wunderbaren Büro in Warschau. Wissen Sie denn, ob Sie auf einem Stuhl made in Poland oder made in Germany oder made in China sitzen?
Ich habe nie nachgeguckt, aber ich sitze bequem.
Dann sitzen Sie weiterhin bequem. Vielen Dank für das Gespräch und schönen Tag.
Bitte
nach
sehr.
Warschau. Er sitzt bequem, aber mehr weiß er nicht über sein Möbelstück. Da ist Henryk Jarczyk, unser Korrespondent in Polen, vermutlich nicht der Einzige. Allzu oft wissen wir Kunden ja nicht, aus welchem Land unser Möbelstück kommt. Denn schließlich ist es bei den Möbeln nicht so wie bei den Eiern. Eine Nummer oder einen Code, mit dem man die Herkunft eines Sofas zum Beispiel nachvollziehen kann, gibt's nicht. Silvia Scheibenberger ist Möbelexpertin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mit ihr habe ich gesprochen und sie gefragt, wie kann ich denn rausfinden, wo mein Sofa oder mein Tisch hergestellt worden sind.
Der Verbraucher oder der Käufer kann in der Regel nicht erkennen, woher das Möbelstück jetzt stammt, wo es produziert wurde. Und es gibt auch wenig verlässliche Informationen, die sich ja der Käufer einholen kann.
Haben denn die Verkäufer überhaupt ein Interesse, dass ich genau weiß, woher das Möbelstück kommt, das ich vielleicht gerne kaufen würde?
Die haben, denke ich, kein Interesse, denn die Produktion lebt, denke ich, von niedrigen Löhnen und werden da die Informationen eher zurückhalten.
Gibt es denn Zertifikate, also sowas wie Made in Germany oder vielleicht auch ein Fairtrade-Siegel oder so?
Im Möbelbereich gibt es ein Siegel, das so zumindest unabhängig aussagekräftig ist. Das nennt sich das RAL oder RAL-Kennzeichen, Gütekennzeichen vom Möbel. Und da müssen die Hersteller ihre Produkte tatsächlich unabhängigen Tests in Prüflabors unterziehen und erhalten dann dafür dieses Gütezeichen der Möbel.
Aber das sagt ja dann nur was über die Qualität des Möbelstücks aus. Rauszufinden, ob es in Polen, in China oder doch in Weißrussland produziert wurde, ist schwer. Zumal auch Händler wie zum Beispiel IKEA mit solchen Informationen nicht gerne rausrücken. ARD-Recherchen haben das erst kürzlich belegt. Entgegen der offiziellen Verlautbarungen produzieren Lieferanten des schwedischen Möbelhauses zum Beispiel in Weißrussland. Und davon kriegen wir als Konsumenten in der Regel gar nichts mit. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, nachhaltige Anbieter wie Grüne Erde oder Waschbär informieren über Hersteller und verwendete Rohstoffe. Das schlägt sich dann allerdings auch im Preis nieder. Und nach wie vor sind solche Ökomöbel Nischenprodukte. Ein neues, wichtiges Standbein dagegen ist für viele deutsche Möbelhersteller mittlerweile der Export geworden. Hier wächst der Markt für deutsche Produkte. Und für manch deutsches Traditionsunternehmen ist das Geschäft im Ausland mittlerweile die Rettung. Das zeigt das Beispiel Alnu. Der Küchenbauer im badischen Pfullendorf hat schwere Jahre hinter sich. Einige Male schon stand Alnu kurz vor der Insolvenz, konnte nur durch Finanzspritzen gerettet werden. Jetzt aber scheint die Trendwende gelungen. Im Jahr 2015 hat Alnu mit dem Bau und Verkauf von Küchen endlich wieder Geld verdient. Hauptmotor dieser positiven Entwicklung ist das gute Auslandsgeschäft. Roland Heck war bei Alnu in Pfullingen.
Es brummt in den Zuschnitts- und Montagehallen von Alnu in Pfullendorf. 100.000 Küchen gingen hier 2015 raus, im ganzen Konzern waren es 400.000. Das war auch schon anders und das ist noch gar nicht so lange her. Doch mittlerweile zahlt sich der von Vorstand Max Müller am 21. August 2012 verkündete Strategiewechsel aus. Eine stärkere Ausrichtung auf die ausländischen Märkte. Ipek Demirtas, Finanzvorstand bei Alnu.
Alle Zielländer, die wir in den letzten Jahren definiert haben, dazu gehört Alnu Schweiz, dazu gehört Großbritannien, dazu gehört USA, China, jetzt ganz neu Russland. Endlich in 2015 haben wir doch die Früchte aus dieser Entscheidung gesehen. Wir sind in diesen Ländern 50% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das hat in Euro bedeutet das ein Plus von über 30 Millionen mehr.
Der Anteil des Auslandsgeschäftes im Gesamtumsatz von Alnu, er lag im Jahr 2015 bei rund 520 Millionen Euro, hat einen gewaltigen Sprung von 29 auf jetzt insgesamt 56% gemacht. Die Erfolgsformel lautet vertikales Wachstum. Das heißt, Alnu verkauft im Ausland seine Küchen überwiegend selbst über eigene Shops, ohne Zwischenhändler, die auch noch mitverdienen wollen.
Das sind 100%ige Unternehmen der Alnu AG, die wir aufgebaut haben mit sehr, sehr vielen Studios. In Großbritannien sind wir so aufgestellt, wir haben dort 16 eigene Flagship-Store, immer sehr exklusiv, verkaufen dort mit der Marke Alnu sehr, sehr hochwertige Küchen. Also die werden deutlich teurer verkauft wie hier in Deutschland.
Und weil bei Alnu das Geschäft im Ausland brummt, soll es noch weiter ausgebaut werden. Alnu-Finanzvorstand Ipek Demirtas zeigt dies noch einmal am Beispiel Großbritannien auf.
Für dieses Jahr sind in Großbritannien 3 Studios neue geplant. Und ähnlich sieht es in USA aus, ähnlich sieht es in Schweiz aus, jetzt in Dänemark. Und wir sind bearbeiten weitere Zielländer, mit denen wir genau diese Strategie gleichermaßen umsetzen.
Leider funktioniert diese Erfolgsformel am nach wie vor schwierigen deutschen Küchenmarkt nicht. Denn hier würde Alnu mit eigenen Läden viele Partner verbrellen, meint Ipek Demirtas.
Also es ist nicht der Plan, in Deutschland Studios zu öffnen. Das hat nicht mit dem Einzelhandel zu tun, sondern es hat sehr stark mit der Marktmacht auch der Einkaufsverbände zu tun. Und deswegen ist das nicht unser Plan, sondern wir wollen das deutsche Geschäft stabil halten und natürlich die Wertigkeit weiter verbessern. Das heißt, die Ertragskraft verbessern. Aber der Fokus liegt im Ausland.
Im Inland haben die großen Ketten den Möbelhandel mittlerweile unter sich aufgeteilt. Die 10 größten Möbelhändler machten im vergangenen Jahr fast die Hälfte des Branchenumsatzes. Diese Branchenriesen üben ihre Macht mit Hilfe der Einkaufsverbände aus, an die auch Alnu in Deutschland liefert. Sie diktieren die Preise und Produzenten, die nicht mithalten können, fliegen aus dem Sortiment und werden ersetzt durch Billiganbieter, zum Beispiel aus Asien. Der Preisdruck im Möbelhandel ist enorm und das bekommen auch die Mitarbeitenden zu spüren. Das zeigt das Beispiel des Möbelriesen XXX Lutz. Patrick Fiegei berichtet aus Mannheim.
Du bist eigentlich nur eine Nummer und Namen interessieren da nicht. Da geht es nur um das Geld.
Die Mitarbeiter selber werden bei XXL als minderwertig gesehen oft. Jemand, der ein bisschen mal seine eigene Meinung hat, der ist eigentlich auch schon durch.
Der XXX-Lutz.
Was der alles hat.
Mein Einrichtungshaus.
Frisch und modern, so gibt sich die XXX-Lutz-Gruppe. Dem Kunden auf Augenhöhe begegnen, das erinnert an den Branchenprimus. IKEA zelebriert das seit Jahren erfolgreich. Zufall? Eher nicht. Die Schweden sind die Messlatte für die Österreicher. Firmensitz Wels. Man ist die Nummer 2 in Deutschland hinter IKEA. Seit Jahren expandiert die Gruppe kräftig. 37 XXXL-Filialen gibt es bundesweit, alleine 8 davon in Baden-Württemberg. Lichtdurchflutete Möbeltempel. Scheinbar bleibt da nur noch Schatten für die eigenen Mitarbeiter übrig. Aus dem Nichts ist an einem grauen Februarmontag erst einmal Schluss für 99 Beschäftigte im Mannheimer Zentrallager.
Ohne Begründung, ohne irgendwie was zu sagen, warum, weshalb. Also wir dürfen einfach nicht mehr arbeiten, obwohl wir arbeiten gehen wollen. Die Security hat uns den Weg versperrt, mussten warten, bis die Geschäftsleitung kam, die uns dann ein Schreiben ausgehändigt hat, dass man ab sofort, ab 1.2. bis auf Weiteres auf Widerruf freigestellt ist.
Das ist ein stinkreiches Unternehmen, wenn man guckt, wie dieses Unternehmen expandiert. Sie wollen ja Europas größter Möbelhändler werden und da sind sie ja nah dran, das bald zu tun.
Stefan Weiß-Will ist Verdi-Sekretär in Mannheim. In diesen Wochen ist der Gewerkschafter einer der wenigen verlässlichen Ansprechpartner für nach wie vor fassungslose Mitarbeiter. Das System Lutz, wie er es nennt, beobachte man bei Verdi bereits länger.
Also sie kaufen, kaufen, kaufen und überall, wo sie kaufen, gibt es Trouble mit der Belegschaft und dem Arbeitgeber.
2013 zum Beispiel in München ist für 160 Mitarbeiter abends plötzlich Schluss. Sie werden freigestellt, ohne Sozialplan, ohne Abfindungen. Weiß-Will wird nicht müde, den Fall zu zitieren. Der Preisdruck auf dem deutschen Möbelmarkt, der ist insgesamt enorm. Speziell das Konstrukt XXXL ist für den Gewerkschafter arbeitnehmerfeindlich.
Also XXL, die Lutz-Gruppe oder der Lutz-Konzern, hat sein Unternehmen komplett in kleine GmbHs verschachtelt. Aber eins ist auch klar, die Gelder gehen alle nach Österreich zu den Brüder Seifert, denen das Unternehmen gehört. Also von dem her ist es für uns auch ein Konzern, der als Konzern auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern hat.
Rechtlich ist das entscheidend. Wäre die Lutz-Gruppe ein Konzern, sie könnte ihre Verantwortung nicht einfach auf Servicegesellschaften abwälzen. So wie in Mannheim. Auch hier sind die freigestellten Mitarbeiter Beschäftigte der LH Service GmbH und Co. KG. Also gar nicht direkt bei XXX Lutz angestellt. Das sei das Grundproblem, sagt Thomas Becker, Betriebsrat am Standort Mannheim.
Sie müssen sich vorstellen, Sie haben jetzt da 10.000 Mitarbeiter oder in europaweit 18.000 und alles wird in GmbHs und Co. KGs aufgeteilt, wovon immer der Mitarbeiter vom Kapital getrennt ist. Kann man mit Menschen natürlich umgehen, wie man will. Man stößt sie einfach ab, wenn ihnen irgendwas nicht passt.
Der Fall Mannheim wirbelt mittlerweile auch bei Lutz selbst Staub auf. Nur 27 Beschäftigte sind nach Verdi-Angaben bisher wieder zu ähnlichen Konditionen eingestellt worden. Rund 60 sind nach wie vor freigestellt. Begründet hat das Unternehmen die Freistellung wiederholt mit angeblicher Ineffizienz am Standort Mannheim. Gleichzeitig wurden in Würzburg am deutschen Hauptsitz 60 neue Mitarbeiter eingestellt. Schon im Fall München gab es ein juristisches Tauziehen, ein Reizthema für Betriebsrat Thomas Becker.
Mit diesem Struktur, die man aufgebaut hat, versucht man eigentlich nur die bestehenden Gesetze, Betriebsverfassungsgesetz etc. außer Kraft zu setzen, mehr nicht.
Trotz eigentlich bestehender Standortgarantie, trotz der Möglichkeit, dass es zu einem Interessenausgleich zwischen XXXL und den Beschäftigten kommen könnte, am Ende wird sich wohl das Landesarbeitsgericht mit dem Thema befassen. Der Fall liegt jedenfalls vor. Währenddessen entsteht im Rücken des Mannheimer Zentrallagers gerade ein neuer Markt. Gleich neben der XXXL-Mann-Mobilia-Filiale. Diesmal zählt ein grüner Schriftzug den Zweckbau. Mömax, die günstige Vertriebslinie der Österreicher. Und auch Mömax gehört zur großen Lutz-Familie. Ein Riesengeschäft.
Ein Riesengeschäft, an dem aber nicht nur Möbelhäuser und große Ketten teilhaben möchten, sondern zunehmend auch Internetanbieter. Wer online Möbel verkauft, kann sich über steigende Gewinne freuen. Das Internetportal Home24 machte 2015 über 60% mehr Umsatz als noch vor einem Jahr. Ein Papier des Kölner Instituts für Handelsforschung geht davon aus, dass in den kommenden 5 Jahren jeder dritte der 28.000 Läden für Möbel und Einrichtungen vor dem Aus stehen könnte. Überleben, so die Experten, werden nur die Anbieter, die auch im Netz präsent sind. Etliche Kunden shoppen schon jetzt fleißig im Netz. Sie nutzen die Möbelhäuser nur, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, lassen sich vielleicht sogar noch ausführlich beraten und kaufen dann im Internet. Kann man im Netz echte Schnäppchen machen? Diese Frage hört Silvia Scheibenberger von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg immer wieder und sie sagt:
Es ist sicherlich möglich, aber man muss ein paar Punkte wirklich wichtig beachten. Ganz wichtig ist mal zu schauen im Impressum, wer ist tatsächlich der Händler, wo ist der Sitz des Unternehmens, wie ist die Seite gestaltet. Auch das kann eine Aussage darüber machen, wie seriös ist ein Anbieter. Dann aber auch vielleicht mal schauen, wie sind die Lieferbedingungen, wie sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Zahlungsmodalitäten. Vorauskasse ist zum Beispiel mit sehr hohem Risiko behaftet. Es ist natürlich immer streitbar. Ne? Sie gehen in den Laden, probieren es aus, sitzen es Probe und fühlen Stoff, fühlen Material, schauen sich das an und sagen dann, ich nehme die Ersparnis übers Internet mit.
Die Ersparnis übers Internet ist möglich, sagt Scheibenberger, weil Möbelhäuser einfach anders kalkulieren müssen als Online-Händler. Sie brauchen Verkaufsflächen und eben auch Personal, das sie finanzieren müssen. Und das schlägt sich dann im Preis nieder. Allerdings kommt die Beratung in den Möbelhäusern, vor allem bei den Möbeldiscountern, oft zu kurz. Das zeigen Studien immer wieder. Welche Erfahrungen Kunden machen, weiß die Verbraucherschützerin.
Der Preiskampf ist im Möbelbereich sicher relativ groß und gerade auch, um die Verbraucher überhaupt erstmal ins Möbelgeschäft zu locken, sage ich jetzt mal, werden eben häufig mit Prospekten große Preisrabatte ausgelobt, irgendwelche Mehrwertsteuern dazu geschenkt beispielsweise. Wenn die Verbraucher dann tatsächlich im Laden sind, klar geraten sie an einen mehr oder weniger versierten Berater. Und die sind sicherlich auch unter einem gewissen Verkaufsdruck.
Und da besteht dann auch die Gefahr, dass mir irgendwas aufgeschwatzt wird. Was kann ich als Kundin denn tun, um den Überblick in dieser Rabattschlacht zu behalten?
Also man sollte sich von so Schnäppchen nicht blenden lassen. Wenn man dann vielleicht auch mal schaut, die Preise, die als Preisreduzierung, als ursprünglicher Preis angegeben werden, dann vielleicht mit Herstellerangaben vergleicht, merkt man, die sind relativ hoch gesetzt. Also die Preisersparnis wirkt dann auf diesem Werbematerial relativ groß. In Wirklichkeit ist sie aber vielleicht doch nicht so groß.
Und was ist, wenn ich mir so ein angebliches Superschnäppchen aufschwatzen lasse und dann zu Hause merke, dass das Sofa viel zu groß oder der Tisch eigentlich echt hässlich ist?
Also in dem Fall gilt tatsächlich der Grundsatz, Vertrag ist Vertrag. Den Kaufvertrag, den Sie im Möbelladen abgeschlossen haben, der gilt und den müssen Sie auch erfüllen. Das heißt, Sie haben kein rechtes Möbelstück, wenn Sie hinterher feststellen, das ist jetzt doch zu groß oder die Farbe, das Muster gefällt nicht, das wieder zurückzugeben, wenn das Sofa in Ordnung ist.
Und wenn es nicht in Ordnung ist?
Wenn es nicht in Ordnung ist, dann haben Sie eben nach dem Kaufrecht im bürgerlichen Gesetzbuch die Möglichkeit der Mängelgewährleistung. Das heißt, Sie müssten dann beim Händler den Mangel reklamieren.
Was für Erfahrungen machen Sie da? Wie schwer oder leicht ist das?
Bei offensichtlichen Mängeln ist in der Regel kein Problem. Schwierig wird es bei Mängeln, die der Verbraucher empfindet, beispielsweise übermäßigen Faltenwurf oder straffe oder legere Polsterung. Da muss man sich zum Teil auf Streitereien einstellen und vielleicht auch ein Gutachten tatsächlich machen lassen.
Und dann kann aus so einem angeblichen Schnäppchen schnell auch mal ein teurer Spaß werden. Was war eigentlich Ihr letzter Möbelkauf?
Vermutlich habe ich zuletzt einen Sessel bekommen.
Und in dem sitzen Sie nach wie vor gemütlich?
In dem sitze ich nach wie vor gut, zwar selten, aber gemütlich.
Alles andere als gemütlich ist es allerdings gerade für Produzenten, Verkäufer und Mitarbeitende in der deutschen Möbelbranche. Droht den früher so erfolgsverwöhnten deutschen Möbelproduzenten und Händlern über kurz oder lang das aus, weil die Kunden im Internet oder lieber bei ausländischen Anbietern shoppen? Ist die Marke Made in Germany bald nur noch im Ausland ein Erfolgsfaktor, weil wir uns hierzulande lieber günstig als gut einrichten? Nein, sagt Möbelproduzent Wolfgang Ketenacker. Seine Manufaktur setzt heute, wie schon in den letzten 140 Jahren, auf Individualität und hochwertige Produkte. Ein Beispiel, das auch die Zukunft anderer deutscher Möbelfabrikanten sein könnte.
Die Lieferanten, die ihren Job weiterhin gut machen, die gut aufgestellt sind, die sich jeden Tag überlegen, wie kann ich das, was ich heute tue, morgen noch ein Quäntchen besser machen, die werden weiterhin erfolgreich sein, glaube ich. Die Mitte wird das Problem haben. Also die so ein bisschen günstiger sind wie die anderen, aber auch nicht so exklusiv wie die anderen, die sind alle zerrieben worden, weil da macht man viel, aber nichts richtig.
Den internationalen Preiskampf in der Branche können die deutschen Möbelhersteller nicht gewinnen. Überleben in der Nische mit Qualität aus Deutschland. Auf diese Strategien setzen Möbelproduzenten wie Ketenacker. In der Hoffnung, dass es auch in Zukunft noch Menschen gibt, die lieber auf einem Sessel made in Germany sitzen, gerne einen individuell geschreinerten Tisch decken oder am besten in einem Designerbett schlummern. Das war das Wirtschaftsmagazin zum Thema Ausverkauft? Deutschlands Möbelbranche in der Krise. Redaktion und Moderation Geli Hensoldt.